Ja, wir begrüßen auch noch unsere Online-Livestream-Teilnehmer und wir wollen jetzt gemeinsam auf den Text achten und hören aus Jeremia 40, 7 bis 41, 3. Und als ich ihn gerade so angeschaut habe, ich gedacht, du willst wohl unbedingt, dass ich über die vielen hebräischen Namen stolpere. Mal sehen, ob ich das einigermaßen unfallfrei hier hinkriege. Gut, Jeremia 40, 7. Als nun die Hauptleute, die noch im Lande verstreut waren, samt ihren Leuten erfuhren, dass der König von Babel, Gedalja, den Sohn Achikams, über das Land gesetzt hatte und über die Männer, Frauen und Kinder, über die Geringen und über die Geringen im Lande, die nicht nach Babel weggeführt waren, kamen sie zu Gedalja nach Mizpah, nämlich Jishmael, der Sohn Netanjas, Jochanan und Jonathan, die Söhne Karachas, und Seraja, der Sohn Tanhumets, und die Söhne Ephais von Netopha und Jaasania, der Sohn eines Mahatiters, samt ihren Leuten. Und Gedalja, der Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, schwor ihnen und ihren Leuten einen Eid und sprach: Fürchtet euch nicht, den Chaldäern untertan zu sein. Bleibt im Land und seid dem König von Babel untertan, so wird's euch wohlgehen. Siehe, ich bleibe hier in Mizpah und habe die Verantwortung vor den Chaldäern, die zu uns kommen. Ihr aber sollt Wein und Feigen und Öl ernten und in eure Gefäße tun und sollt in euren Städten wohnen, die ihr wieder in Besitz genommen habt. Und als die Judäer, die im Land Moab und Ammon und in Edom und in allen Ländern waren, hörten, dass der König von Babel einen Rest in Juda übrig gelassen und über sie Gedalja gesetzt hatte, den Sohn Achikams, des Sohnes Schafans, da kamen auch sie alle zurück aus allen Orten, wohin sie verstreut waren, in das Land Juda, zu Gedalja nach Mizpah. Und sie ernteten sehr viel Wein und Sommerfrüchte. Aber Jochanan, der Sohn Kareachs, und alle Hauptleute, die im Land verstreut gewesen waren, kamen zu Gedalja nach Mizpah und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass Balis, der König der Ammoniter, Ishmael, den Sohn Netanjas, gesandt hat, dass er dich erschlagen soll? Das wollte ihn aber Gedalja, der Sohn Achikams, nicht glauben. Da sprach Jochanan, der Sohn Kareachs, zu Gedalja heimlich in Mizpah: Ich will hingehen und Ishmael, den Sohn Netanjas, erschlagen, dass es niemand erfahren soll. Warum soll er dich erschlagen, sodass alle Judäer, die bei dir versammelt sind, zerstreut werden und die noch aus Juda übrig geblieben sind, umkommen? Aber Gedalja, der Sohn Achikams, sprach zu Jochanan, den Sohn Karechas: Du sollst nicht tun, das nicht tun, es ist nicht wahr, was du von Ishmael sagst. Aber im siebten Monat kam Ishmael, der Sohn Netanjas, des Sohnes Elishamas aus königlichem Stamm, einer von den Obersten des Königs, und 10 Männer mit ihm zu Gedalja, dem Sohn Achikams, nach Mizpah, und sie aßen dort in Mizpah miteinander. Und Ishmael, der Sohn Netanjas, erhob sich samt den 10 Männern, die bei ihm waren, und sie erschlugen Gedalja, den Sohn Achikams, des Sohnes Schafans, mit dem Schwert, weil ihn der König von Babel über das Land gesetzt hatte. Auch erschlug Ishmael alle Judäer, die bei Gedalja waren, in Mizpah, und die Chaldäer, die dort waren, sämtliche Kriegsleute. Wir wollen beten. Was für ein Vorrecht und was für eine Gnade, einen Sinn für dein Wort zu bekommen, die Augen aufgetan zu bekommen durch deinen Geist, die Herzen geöffnet, die Ohren, die hören. Danke, dass du zu uns reden willst. Danke, dass du uns in deinem Wort begegnest, Vater. Danke, dass wir den Namen kennen dürfen, der über allen Namen ist und in den Namen allein das Heil ist, im wunderbaren Jesus-Namen. Und dass wir jetzt auch in diesem Namen zusammenkommen dürfen, dich zu ehren, dich zu loben, Gemeinschaft zu haben, zu hören, was du uns durch dein Wort zu sagen hast. Danke für unseren Bruder Konrad Straub, dass er ein Werkzeug in deiner Hand sein darf, um dein Wort in die Herzen zu sprechen, durch deinen Geist. Und nun schenk eine geistliche Atmosphäre, schenk ein offenes Herz, ein hörbereites Herz, ein korrekturbereites Herz und gib unserem Bruder Freimut und Vollmacht. Amen.
So, das ist, wenn man das jetzt so hört, dann rauscht das so vorbei und man kann sich eigentlich schlecht ein klares Bild machen, was hier geschehen ist. Ich gehe also noch einmal auf diesen Text ein. Für diejenigen, die heute Vormittag da waren, die müssen also entschuldigen, wenn sie jetzt noch einmal dasselbe am Anfang hören müssen. Aber es ist einfach wichtig, dass wir das auch wirklich bildhaft vor uns haben. Also das ist ja ein Attentat, das wir hier vor uns haben, ein Attentat mit unabsehbaren Folgen für Israel. Nicht dabei hat alles so Hoffnung, also wirklich hoffnungsvoll begonnen. Der Krieg mit den Chaldäern, also Israel hat ja oft so ein ambivalentes Verhältnis gehabt mit den Chaldäern. Dieser Krieg mit den Chaldäern war vorbei und man hatte dem Gedalia, also einem angesehenen Gouverneur, erlaubt, also Juda jetzt wieder aufzubauen. Gedalia hat dann Mizpa zu seinem Hauptquartier gemacht. Also von da aus gingen sozusagen die Informationen dann nachher an die einzelnen Stellen. So war das vorgesehen. So, und einer von seinen Hauptleuten, von seinen Offizieren, war der Johanan, aber ich sage mal Johanan, der erinnert mich dann an unseren Johanan. Also der ist extra zu ihm nach Mizpa gereist, um Gedalia vor seinem Mörder zu warnen. Nicht? Er hat gesagt, Gedalia sei ganz vorsichtig. Der Ismael, den kennst du auch und der gehört auch zu denen, der sich zu den Aufbauleuten gemeldet hat. Sei ganz vorsichtig, dieser Mann hat nur eines im Sinn, er will dich umbringen. Und dann sagt er, ich werde jetzt hingehen und werde ihn erschlagen, damit er dich nicht erschlägt. Also es steht hier auf dem Spiel, er oder du. Und dann heißt es ganz lakonisch, aber Gedalia wollte das nicht glauben. Er dachte, warum sollte mich der Ismael umbringen? Der hat doch gar keinen Grund dazu. Ich mache einfach Folgendes. Ich werde ihn als Ehrengast in Mizpa empfangen, nicht wahr? Und dann löst sich das Problem von selbst. Also wenn ich dir gut bin, dann musst du mir ja auch gut sein. Das ist ja das Denken der Menschen schlechthin. Und solche Zeichen des Vertrauens nennt man in der Politik vertrauensbildende Maßnahmen. Nicht? Man hofft dann sozusagen auf den guten Willen des anderen. Aber Gedalias Gutgläubigkeit stellt damit die ganze Zukunft aufs Spiel. Das will dieser Text ja hier sagen. Als Antwort auf die zweimalige, er ist zweimal hingereist zu seinem Freund Gedalia, der Johanan, ist zweimal hingereist und wollte also noch ein zweites Mal seinen Freund warnen vor diesem Mord, vor diesem Ismael und seinen Mordgesellen. Nicht? Und hat dann also ihm gesagt, also bitte sei äußerst vorsichtig. Aber Gedalia hat das fest im Sinn, ich mache ein großes Staatsbankett und dann löst sich das Problem von selbst. Also diesen verhängnisvollen Glauben ist hier das Thema. Das leichtsinnige Vertrauen in die Machenschaft der scheinbar politischen Vernunft. Dieses Vertrauen hat das ganze Land ins Chaos hineingerissen, das Gedalia ja schon bereits hat aufzubauen begonnen. Nicht nur zu wollen, ist schon angelaufen. Also man muss sich das mal einfach plastisch vorstellen. Gedalia feiert jetzt mit dem Ismael und seinen 10 Mordgesellen, feiert er jetzt den Wiederaufbau Israels. Und all die hohen Gäste, die sich miteinander zusprosten, nicht wahr, und sagen, Gedalia, was du da machst, Ganz toll, nicht wahr? Alle, die die Kelche schon ihm entgegenhielten, hielten mit der anderen Hand ihre Dolche schon fest, mit dem sie ihn umbringen. Das ist die Situation. Nicht? Und die warnende Stimme Johannans, die zum Gedalia zum zweiten Mal kam, die hat Gedalia wieder nach Hause geschickt. Also man muss sich wirklich mal die Absurdität dieser Geschichte vorstellen, die Ironie dieser Geschichte. Also auf eine Formel gebracht heißt das, Gedalias Treue ist groß, außerordentlich groß, aber auf Kosten der Wahrheit. Und Johannans Wahrheit ist groß. Er weiß, es gibt keine andere Lösung. Es ist eine ernsthafte Situation. Also Johannans Wahrheit ist eine Wahrheit, aber auf Kosten der Treue. Versteht ihr? Also Gedalia, die Treue auf Kosten der Wahrheit. Johannan, die Wahrheit auf Kosten der Treue. Das ist sozusagen die Formel, die ich hier herausgesehen habe. Also wir haben beide, Gedalia und Johannan, haben hier an dieser Geschichte scheitern müssen. Die Wahrheit hat an der Treue scheitern müssen und die Treue an der Wahrheit. Also was hätte das für ein Doppelgespann werden können? Die Gedalias, die setzen auf Vertrauen und Johannan setzt auf Vorsicht, nicht wahr? Und beides läuft sozusagen miteinander Hand in Hand. Verstehen, was ich meine? Also ich will ein Bild sagen. In den 70er Jahren, da hat es das tatsächlich gegeben während der Bedrohung vom Osten. In den 70er, 80er Jahren, 70er Jahren, glaube ich. Also damals hat es ja auch diese leichtgläubigen Gedalias gegeben, die glaubten an eine Verständigung mit dem Osten. Nicht, da hat es Ostermärsche gegeben, da hat es Demonstrationen gegeben für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit. Ich habe damals selber die Leute kennengelernt, die also hier sehr stark engagiert waren. Ich war damals im Evangeliumsrundfunk und da war man auch diesen Gedalias, in Anführungszeichen, war man sehr kritisch. Also das waren damals diese vertrauensbildenden Maßnahmen, die diese meistens jüngere Leute gedacht haben, das wäre der Weg der Zukunft. Und gleichzeitig hat es auch die Johannans gegeben, die gesagt haben, das kann nicht gut gehen. Der Osten, der kann nur militärische Stärke verstehen. Nicht? Da hat man ja auch gesehen, in den Zeitungen hatte man damals ja auch immer wieder diese einzelnen Fälle gelesen von Menschenrechtsverletzungen im Osten und wie die eben wie so einen Tiger da ständig versucht haben, also die Länder zu annexieren und die Menschenrechtsverletzungen, also die waren an der Tagesordnung. Und das haben die einen, also die Gedalias, haben das mehr oder weniger ignoriert, haben das nicht hören wollen und die anderen haben nur an die Macht der Gewalt geglaubt. Und damals in der Bundesregierung hat es dann eine gute Lösung gegeben. Man hat dann den sogenannten NATO-Doppelbeschluss gefasst. Das heißt, man hat gesagt, also die Gedalias, die sollen auch weiter versuchen, Beziehungen zu haben, die sind auch in einer gewissen Weise willkommen, aber gleichzeitig wollen wir auch aufrüsten und wollen mindestens ebenbürtig sein, nicht wahr? Und so entstand dann eben dieser Doppelbeschluss zwischen denen, die an den guten Willen des Menschen glaubten und an die anderen, die eben nur an die Macht der Stärke glaubten. Also die Johannans, die Pershing-Raketen, die sind ja damals dann im Gespräch gewesen. Also das war der Ostblock. Der Ostblock ist dann ohne Außengewalt eigentlich in sich selbst zerbrochen und die Welt ist eine andere geworden. Ganz anders. Und man hat dann gehofft, so jetzt ist das vorbei. Jetzt ist dieser Druck von Osten ist vorbei. Und dann hat man ja Handelsbeziehungen angefangen, man hat Vertrauen geübt, man hat Pipelines gelegt, nicht wahr? Und im Zuge der Verständigung hat man sich sozusagen mit einer aufkommenden Diktatur arrangiert. Man hat gesagt, okay, das ist ja auch eine Diktatur, aber die ist nicht so schlimm wie die Diktatur, die gewesen ist. So, das war nichts anderes, ein ganz klares Beispiel von Treue auf Kosten der Wahrheit. Also, wisst ihr, ein typisches Bild für unsere Zeit. In den früheren Jahrhunderten war das genau umgekehrt gewesen. Ganz genau, diametral umgekehrt. Da hat man die Wahrheit aufrechterhalten wollen auf Kosten der Treue. Überall haben die Fürsten, Könige und Päpste und was es da so gab, also die Völker regierten, die haben mit Feuer und mit Schwert, auch die Reformatoren, haben alle mit Feuer und Schwert versucht, die Wahrheit festzumachen. Nicht wahr? Die Wahrheit, aber auf Kosten der Treue. Der Mensch hat nicht viel gegolten dabei. Nicht? Und so hatten alle Zeiten ihre Nöte und Kämpfe, weil sich Wahrheit und Treue ständig in einem Spannungsfeld befanden oder ständig in einem Widerstreit hin und her befanden. So, das ist jetzt eigentlich die Einleitung vom Ganzen. Bei Gott sind Treue und Wahrheit eben nicht in diesem Spannungsfeld wie bei uns Menschen. Und wir werden noch sehen, bei uns allen ist dieses Spannungsfeld vorhanden. Bei Gott ist Treue und Wahrheit immer zusammen. Gott kann diese beiden Dinge nicht auseinanderdividieren. Das ist eine Einheit. Das können wir uns nur schlecht vorstellen. Nicht Jesaja sagt einmal an einer Stelle, Jesaja 25, sagt Jesaja, Herr, du bist von Anfang her treu und wahr. Verstehst du? Wahr heißt dann, der Herr weiß ganz genau, wer wir sind. Der Herr weiß ganz genau, wer du bist. Der Herr weiß ganz genau, was du in diesen Sekunden jetzt denkst. Weiß der Herr ganz genau. Das gehört zu seiner Wahrheit. Er weiß ganz genau, woher du kommst, wo du bist und wo du hin willst und warum du so bist, wie du bist. Seine Treue aber sagt, bist du mir Gott untreu, bin ich dir dennoch treu. Denn ich kann mich nicht verleugnen. Der Herr kann sich den Seinen nicht verleugnen. Seine Treue sagt, bist du untreu, vergiss das nicht. Ich bleibe dir treu. Das heißt nicht, dass wir spielen können mit ihm, das ist ja logisch. Aber bei ihm geht es nie darum, um Treue oder Wahrheit, wie das bei uns ist, sondern immer, und auch in der Politik und in der Gesellschaft, sondern bei Gott ist immer treu und wahr gleichzeitig da, gleichzeitig vorhanden. Bist du mir untreu? Ich bin dir treu. Denn ich kann mich nicht verleugnen. Also ganz nach dem Lied, Herr, ich danke dir, wie heißt es da? Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Gibt so ein Lied. Aber das ist immer das Gegenteil von unserem Verhalten, treu oder wahr. Nicht? Treue heißt, ich werde immer zu dir stehen. Das ist Treue. Wenn zwei sich heiraten, versprechen sie einander hoch und heilig die Treue, ich werde immer zu dir stehen. Wahr ist aber, und jetzt denk mal drüber nach, ob das stimmt, wahr ist aber, das kann ich doch im Innersten nur, wenn ich weiß, dass du auch zu mir stehst. Wahr ist, ich werde dir nur Gutes tun. Ich werde dich nie übers Ohr hauen. Ich werde das nicht. Wahr ist aber, nur solange du auch mir gut bist. Das ist das Problem. Unsere Treue hängt immer vom Verhalten des anderen ab. Es ist eine reaktive Treue. Ich bin dir so lange treu, bis ich erkenne, wer du bist und eine größere Treue, die darüber hinausgeht, die kenne ich nicht, die habe ich nicht. Nicht? Wenn Paulus uns sagt, weinet mit den Weinenden, dann sind wir schnell geneigt, nicht wahr, dass wir so irgendwie peinlich berührt sind, statt dass es uns wirklich in der Seele bewegt und wir tatsächlich in das tiefe Weinen mit einem Weinenden, der an meiner Seite ist. Also Das merken wir ja selber. Merken wir, wie schnell wir erschöpft sind. Unsere Treue, die wir haben möchten, die ist immer schnell erschöpft. Und so müssen wir ständig unsere Empfindungen und Gefühle überspielen. Wir merken das gar nicht mehr. Das ist so integriert in unsere Gesellschaft, dass wir das gar nicht mehr merken. Aber der Geist will uns das schenken, nämlich sein Urwesen, das er selber ist. Er will uns das geben, weil wir das nicht haben, treu und wahr. Wo wir eben nur treu oder wahr sein können. Also ich vermag dich dann zu achten und zu lieben, ganz unabhängig, wie du zu mir stehst. Bist du mir untreu, dann bleibe ich dir dennoch treu. Jetzt denkst du natürlich sofort, da können wir gar nicht hinkommen. Natürlich können wir nicht hinkommen, aber der Geist Gottes kann dich bewegen, kann dich so, wie soll man mal sagen, kann dich so beherrschen, ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber der kann dich so erfüllen, dass du tatsächlich das tust und dass du tatsächlich spürst, das ist keine Heuchelei. Ich weiß, du willst mich in die Pfanne hauen, aber ich sage das mir, aber ich weiß, ich bin dir treu. Der Geist Gottes kann dich dahin führen. Und vielleicht hast du jetzt irgendwelche Leute vor Augen, wo du gerade sagst, oh, das trifft jetzt aber gerade auf den oder die zu, nicht wahr? Und dann hast du das Empfinden, das schaffe ich nicht, doch? Der Geist Gottes wird dich dahin führen. Also mit anderen Worten, wir können das in unserem Menschsein, können wir das niemals erreichen. Ob wir das wollen oder nicht, wir können das niemals erreichen. Aber durch den Geist Gottes müssen wir doch das in der Gemeinde, müssen wir doch das anstreben. Das muss uns ganz ehrlich auf der Seele liegen, ganz ehrlich, wahrhaftig. Und in der Familie auch und in der Ehe auch. Also da müssen wir doch zu einer Wahrheit kommen, die nicht mehr auf Kosten der Treue ist. Du erlebst dann eine ganz andere Gemeinschaft in der Welt, die viel kraftvoller, viel glaubwürdiger und viel verlässlicher ist, die alles vermag, durch den, der in dir treu und wahr ist. So, jetzt kommen wir ins Praktische. Das war jetzt so ein bisschen theoretisch und so, aber auch wichtig, muss man einmal mal wissen. Also du kennst sicher den Philemon-Brief. Philemon, nicht Philemon, das ist der Herr von diesem entlaufenen Sklaven Onesimus. Und der Onesimus ist also vom Philemon abgehauen. Offensichtlich war der ein bisschen pingelig oder schwierig oder ich weiß nicht, ja, einen Grund hat er gehabt, also von seinem Herrn abzuhauen, ist er nach Rom gekommen, hat den Paulus kennengelernt und durch den Paulus ist er zum Glauben gekommen, zum lebendigen Glauben an Gott. Paulus und der Onesimus sind sogar Freunde geworden. Also dort hat sich der Onesimus bekehrt, ist Christ geworden, ein Freund von Paulus. Das heißt, mit anderen Worten, mit unseren Worten jetzt hier, er ist ganz wahr geworden. Er ist im Herzen wahr, aufrichtig, ehrlich geworden, er ist Christ geworden. Aber auf Kosten der Wahrheit. Warum? Denn der Onesimus hat ja seinen Herrn verlassen. Nicht? Also da ist noch eine offene Rechnung. Er ist absolut treu, aber auf Kosten der Treue, also wahr, absolut wahr im Innersten, aber auf Kosten der Treue, die er eben gebrochen hat zu seinem Herrn, wo er doch eigentlich vom Glauben her weiß, dass man das so nicht lösen kann, dass er sein Problem so nicht löst. Also denn jetzt müsste er ja bei seinem Philemon sein. Also er hat ihm einen bewegenden Brief dann geschrieben, also Paulus, ein Begleitschreiben hat der Paulus ihm mitgegeben, damit dann deutlich wird, dass der Onesimus jetzt auch bereit ist, wieder gut zu machen, was er falsch gemacht hat. Er hat das falsch gemacht aus seinem menschlichen Verhalten heraus. Und aus seinem menschlichen Verhalten würde da jeder ihm beipflichten und würde sagen, okay, das verstehe ich hundertprozentig. Du willst deine Freiheit haben und so. Natürlich kann man verstehen. Aber jetzt als Christ wo er ganz ehrlich die Wahrheit erfasst hat, ist es auch wichtig, dass jetzt auch die Treue aus der Wahrheit herauskommt. Er will also jetzt seinen Glauben nicht mehr auf Kosten der Treue leben, sondern zugunsten der Treue. Wahrheit und Treue sind jetzt zu einer Einheit geworden, so wie der Geist Gottes das bei uns allen möchte. Und jetzt ist also der lebendige Glaube von treu und wahr in ihm vollkommen. So verwandelt der Geist Gottes unser menschliches Treu oder Wahr in sein geistliches Treu und Wahr. Also das ist der Weg, den Gott eines gläubigen Menschen führen will, dass er das begreift und dass ihn das auch stört, wenn er merkt, dass da immer so ein bisschen negative Gedanken sind zu irgendeinem und so. Das ist eine, soll man mal sagen, eine Botschaft, die erst so in den letzten Jahren in mir so aktiv geworden ist. Früher hab mich das gar nicht so interessiert und ich war gar nicht so empfindsam. Aber heute ist mir das ganz wichtig, dass eben meine Beziehungen zu den Menschen genau so ist, wie meine Beziehung zum Wort Gottes ist. Also es gibt viele Gläubige, die noch nie gemerkt haben, dass sie ständig auf Kosten der Treue leben. Sie sind wahr, aufrichtig, nehmen die Bibel heilig ernst, gar keine Frage, das ist nicht ihr Problem. Die Wahrheit ist nicht ihr Problem, sondern die Treue, die aus der Wahrheit kommen muss. Das ist das Problem. Und so wie der Onesimus eben vor dem Brief, also wo er zum Glauben kam, aber noch nicht gemerkt hat, dass da etwas hängig ist in seinem Glaubensleben, nämlich die Treue. Verstehst du, so sind manche Gläubige, wie der Onesimus, bevor der Paulus ihm den Brief geschrieben hat. Also zu alten Bekannten verbleiben sie dann immer in einer unversöhnlichen Distanz. Und ich sage dir, wer Menschen kennt und mit Menschen zu tun hat und mit Menschen eben auch ins Gespräch kommt und eine ehrliche Kommunikation hat zu den Menschen, der merkt, das ist ein Problem, das viele Gläubige haben. Das ist nicht einfach so eine theoretische Sache, die ich mir ausgedacht habe. Also für Jesus sind die Beziehungen, noch einmal, die wir untereinander haben, nicht weniger wichtig wie die Beziehung, die wir zur Schrift haben. Das ist gleich. Das dürfen wir nicht relativieren und sagen, Menschen sind nicht so wichtig, die Schrift ist wichtig und Gott ist wichtig, aber die Menschen sind so wichtig. Gleich, ist gleich. Und jetzt stell dir mal vor, also da kann sich jetzt jeder mal prüfen. Stell dir mal vor, du hättest jetzt dieselbe Beziehung zur Schrift, die du zu gewissen Menschen hast. Wenn du dir das mal vorstellst, dann merkst du ja, wo der Drachen liegt. Das ist eine sehr ernste Frage, die wir uns gefallen lassen müssen. Aber ebenso klar stellt sich jetzt, und jetzt müssen wir umstellen, ebenso klar stellt sich jetzt auch die Frage andersrum. Lebst du vielleicht ganz und gar in der Treue Gedalias? Dass du treu bist zu den Menschen und so, aber dadurch auf Kosten der Wahrheit. Das gibt's auch. Also diese Gedalias-Typen. Nicht? Du entscheidest dich dann zum Beispiel ganz entschieden für deinen Ehepartner. Es ist dann so, wie wenn du den immer umgibst, umschützt, umsorgst und so. Und gerade bei Verheirateten oder länger Verheirateten ist das manchmal ganz auffällig. Die Treue zum Partner ist dann so ausschließlich, dass für die Wahrheit in der Ehe gar kein Platz mehr ist. Nicht, das gibt's auch. Du bist vielleicht eine sehr anhängliche Frau. Ich will mal ganz konkret ein Beispiel nennen. Du hast eine Frau, die vielleicht alkoholkrank ist. Die halt ihren Alkohol haben muss oder einen bedürftigen Mann oder so. Also je nachdem. Und jetzt stehst du in diesem Problem drin. Das heißt, du bist ganz treu zu deinem Partner. Du weißt, dass er da seine Schwäche hat und so. Da kann er möglicherweise auch nichts dafür, ist mir klar. Aber er hat eine Schwäche, die oft in der Gesellschaft nicht ernst genommen wird. Nicht? Das hat er jetzt. Also stehen dann in der Wohnung, stehen dann die Weinflaschen rum und der Mann will nicht zur Arbeit. Und weil du ein guter Ehepartner sein willst, öffnest du halt die Fenster, sorgst für frische Luft und räumst immer wieder die Flaschen weg, die halt da sind die und so. Und entschuldigst ihn beim Arbeitgeber, sagst, er kann jetzt nicht, hat halt Migräne und so. Also nicht, du stehst ganz und gar hinter deinem Mann. Bist du dann treu? Ja, das bist du. Du bist hundertprozentig treu, aber auf Kosten der Wahrheit. Verstehst du? Denn wahr ist, das, was du jetzt tust, ist eine Treue, deswegen auf Kosten der Wahrheit, weil du ja das tust, damit dein Mann oder deine Frau sich nicht schämen muss und dass du selber dich nicht schämen musst. Keiner soll wissen, dass ihr Alkoholprobleme habt. Kann ich hundertprozentig verstehen. Das ist aus der Liebe heraus, aus der Treue heraus, aber es ist nicht wahr. Dieses Verhalten ist treu, aber nicht wahr. Ginge es nämlich wirklich um deinen Mann oder um deine Frau, dann würdest du ihm nicht jedes Mal helfen, nicht wahr, seine Krankheit, die er hat, seinen Alkoholismus zu verlängern. Das tust du aber dadurch, dass du ihn ständig unterstützt, nicht wahr? Wenn du ständig durch deine Treue ihn fernhältst, damit niemand was merkt und damit das erhalten bleibt, so wie der Status deiner Ehe jetzt ist, nicht wahr? So lange bist du treu deinem Mann gegenüber, aber auf Kosten der Wahrheit. Wahr ist dagegen, du wirst ihm nicht mehr die Flaschen wegräumen, wenn der Pastor auf Besuch kommt. Verstehst du? Sondern du wirst dich zu ihm bekennen als co-abhängig. Verstehst du? Dann bist du treu und wahr zugleich. Du wirst mit ihm zur Beratungsstelle gehen, wirst vielleicht mit ihm zum Blaukreuz gehen oder anonymen Alkoholiker oder was da gibt. Du wirst jedenfalls dann Seite an Seite mit ihm sein. Verstehst du, diese klare Sicht, dieses klare Zusammenziehen von Treue und Wahrheit, das brauchen wir in vielen Gebieten oder in manchen Gebieten unseres Lebens. Und mir geht's darum, dass wir hier ein bisschen Weisheit bekommen, dass wir auch lernen, vielleicht mal über diese Dinge zu sprechen, wenn sie aktuell werden. Manche Probleme lassen sich nur lösen, wenn wir auf beide Seiten achten. Was verlangt die Treue und was verlangt die Wahrheit? Das kann manchmal zu einem echten Problem werden. Und zum Beispiel auch die Frage, was kommt zuerst? Das sind jetzt nicht einfach so Dinge, die ich halt mir so zurechtgedacht habe, sondern das kann ganz, ganz aktuell werden. Kommt eigentlich zuerst? Kommt zuerst die Treue oder kommt zuerst die Wahrheit? Wenn zwei kommen zu dir, die sagen, ach du liebe Zeit, wir haben Streit und so, ich werde immer bezichtigt, das und das. Nee, der bezichtigt mich und so geht das also hin und her. Und du bist jetzt da und musst jetzt da irgendwie, willst jetzt den beiden da helfen, nicht wahr? Dann ist wichtig, dass du fragst, was ist hier die Wahrheit? Und was ist hier die Treue? Und was muss jetzt zuerst wiederhergestellt werden? Manchmal kann man nicht beides gleichzeitig herstellen. Also ich will ein Beispiel sagen. Ich verspreche, oder ich habe meine Frau und ich, wir haben einander versprochen. Wir sind beides schwierige Typen. Und ich habe meiner Frau versprochen, wir werden immer versöhnungsbereit sein. Und wir haben das beide ganz ernst gemeint. Verstehst du? Das verlangt die Treue. Nicht, das sagt man ja auch am Altar, wenn man heiratet. Sollte man mindestens. Wahr ist aber, erst haben wir eine Woche später einen handfesten Krach. Verstehst du? Meine Frau will einfach nicht einsehen, dass ich recht habe. Ja, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Die Bibel sagt, Die Bibel sagt, gibt dir dann einen Rat, einen astronomischen Rat. Die Bibel sagt, dass man dann auf den Stand der Sonne achten soll. Also Epheser 4, nicht wahr? Zürnt ihr, dann lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Das steht nicht über der Wahrheit, das steht über die Treue. Also nur, wie soll jetzt das gehen? Was soll ich denn jetzt machen, wenn meine Frau nicht einsehen will, dass ich recht habe? Was soll ich denn da machen? Wohin soll ich dann gehen mit der Wahrheit, dass ich recht habe? Also da muss jetzt die Treue wiederhergestellt werden. Denn die Sonne geht unter, ist am Horizont. Das heißt also mit anderen Worten, ganz scharf nachgedacht, mit anderen Worten, also ich schiebe jetzt gehorsam nach dem Wort Gottes meine Wahrheit unter den Teppich. Nicht eine andere Lösung habe ich nicht. Also meine Wahrheit unter den Teppich, denn die Sonne ist untergegangen. Und jetzt herrscht bei Straubs, herrscht jetzt wieder der Friede im Haus. Der Friede, aber auf Kosten der Treue. Verstehst? Auf Kosten der Wahrheit. Denn die Wahrheit liegt ja unter dem Teppich. Dass ich recht habe, ist unter dem Teppich. Aber am nächsten Morgen, nicht wahr? Am nächsten Morgen geht ja die Sonne wieder auf. Verstehst du? Die erscheint am Horizont, die wunderschön gelb, nicht wahr? Und ich sage meiner Frau, als wir beide so sehen, wie die Sonne, wir haben ja Frieden, nicht wahr? Auf Kosten der Wahrheit. Ja, wunderschön, wie die Sonne aufgeht. Ach, da ist ja noch was unter dem Teppich. Und dann rollen wir den Teppich wieder auf, verstehst du? Und die Sonne scheint da auf den Teppich, wo mein Recht da drunter liegt, nicht wahr? Und weißt du, was dann die Sonne sagt? Die sagt das von, wie heißt denn der da, Jürgen von der Lippe, die kennen sicher einige, nicht wahr? Der hat gesagt, guten Morgen, liebe Sorgen. Die Sonne sagt, guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar, nicht wahr? Also mit anderen Worten, auf einmal verstehen wir nämlich, warum die Sonne immer wieder untergehen muss. Nämlich, damit wir lernen zu segnen, wo das Problem noch gar nicht gelöst ist. Also wo der andere mir noch flucht. Verstehst du, wo der andere mir das Recht wegnimmt. Verstehst du? Und da müssen wir lernen, wohl zu tun, wo eben Hass aufgekommen ist. Also so regelt, wenn ich die Bibel richtig verstehe, so regelt das die Bibel mit der untergehenden Sonne. Deswegen hat Gott die Sonne erschaffen. Also stellen wir erstmal die Treue wieder her, wenn dich einer nicht versteht. Also mir geht es darum, dass wir nicht auf die Ratgeber hören, die sogar in manchen Büchern stehen. Ratgeber hören, die immer sagen, ach, wir müssen lernen, miteinander zu reden. Redet doch erstmal miteinander. Nein, stimmt nicht, sondern erstmal die Treue wiederherstellen. Und das ist eine Sache, die jeder für sich alleine machen muss. Und die nicht jetzt erwarten darf, dass der erste andere das einsieht und sich jetzt bekehrt von dem, was er an mir getan hat, sondern solange das noch hängig ist, lernen zu sagen, Herr Jesus, der hat mich in die Pfanne gehauen, aber Herr Jesus, ich meine das ernst, ich segne den. Und ich könnte hier sagen, ich will natürlich jetzt nicht da aus meinem Leben berichten und so und Dinge öffentlich machen, das ist nicht gut. Aber ich kann dir wirklich sagen, dass mir das ein Lebensprogramm geworden ist. Das ist in meinem Alter ein Lebensprogramm, dass ich nicht ins Bett gehe, wenn ich also weiß, ich habe hier noch etwas hängig. Nicht also segnen, ringen, segnen, wo man dir geflucht hat. Wohltun, oder nicht falsch gesagt jetzt, segnen, wo man dir flucht. Wohltun, wo man dich hasst. Verstehst du? Und Fürsprache, wo man dich beleidigt. Erst wenn in dir die Treue wiederhergestellt ist, hat der andere das Gefühl, dass er jetzt aufgehoben ist, bei dir aufgehoben ist, auch wenn er dich nicht versteht, auch wenn er nicht gleich wenn er nicht gleich sieht, dass alles sich in gut auflöst. Treu wird er merken, die Treue, die aus dir herausspricht, die wird er merken, die wird er nehmen und dann ist die Grundlage zur Wahrheit gegeben. Aber die Wahrheit ist nicht immer die Grundlage zur Treue. So, jetzt noch ganz kurz abschließend noch ein letzter Gedanke, es geht ganz kurz noch, aber das ist mir auch persönlich wichtig in diesem Zusammenhang, dass nämlich treu und wahr auch für das Gebet gilt. Für das Gebet, das habe ich persönlich gar nicht lange erlebt. Treue im Gebet heißt ja, ich nehme mir Zeit. Ob du treu bist im Gebet, hängt ausschließlich damit zusammen, nimmst du dir Zeit oder nicht. Ist dir das Gebet wichtig? Ist dir wichtig, dass du immer wieder mal täglich so innehältst und mal ganz kurz oder mal länger, aber auch, ich würde auch sagen, auch zu einem festen Zeitpunkt, muss ja nicht lange sein, aber dass du das einfach heilig ernst nimmst. Dann bist du treu im Gebet. Dann bist du treu. Wahr heißt aber, dass du, wenn du betest, immer wieder abgelenkt wirst, dass deine Gedanken immer wieder abschwirren, dass immer ausgerechnet beim Gebet immer eine unerklärliche Müdigkeit über dich kommt. Ich kenne das alles. Das war mein Problem. Du weißt ganz genau, dass eigentlich das, was du vor dem Herrn bringst, dass dich das eigentlich bewegen soll. Es kann doch nicht angehen, das kann ja nicht angehen, dass du sozusagen deinen Gebetskalender hast, also wo du deine Namen hast, die dir ganz wichtig sind, und du sagst die Namen, aber es bewegt dich nicht. Ein Gebet, das dich nicht bewegt, ist doch kein wirkliches Gebet. Aber das war wirklich mein Problem. Ich meinte es ernst, ich war treu im Gebet, aber nicht wahrhaftig. Und das Schlimme an der Sache ist, ich konnte gar nicht wahrhaftig sein. Ich merkte einfach, meine Kraft ist nicht da und ich hatte da wirklich meine ernsthaften Probleme. Und ich hatte diese Probleme noch gar nicht lange, hatte ich gesagt, Herr, ich weiß gar nicht, spule ich eigentlich vor dir nur ein Pflichtprogramm ab? Oder ist das Gebet? Aber das kann ich mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Also es war für mich die Gebetsliste, das sind Namen, die schon Jahre da sind, Namen, die erst seit Wochen da sind. Und ich will doch das ernst nehmen. Und ich weiß auch, dass bei anderen, die im Gebet sind, dass andere unter Tränen manchmal für ihre Leute bitten. Und so, das hat es auch schon gegeben, aber das kenne ich normalerweise nicht. Und dann war das also für mich eine tiefe Anfechtung. Ich bin treu im Gebet, ja. Da kann mir niemand was sagen. Aber ich klage mich selber an, dass ich nicht wahr bin im Gebet. So war das. Und das klagte ich also dem Herrn. Bin ich noch wahr? Und es ist nicht übertrieben, was ich jetzt sage. Ich bekam, als ich das ganz klar formulierte, ich bekam die Antwort ganz schnell, wie ich das eigentlich in meinen Gebetserhörungen kaum erfahre. Ganz schnell und ganz anders, als ich gedacht habe. Ich hatte erwartet, die Gebetsanliegen, ich müsste dahin kommen, dass mich jetzt die Anliegen ganz tief bewegen. Aber ich wusste plötzlich und erlebte das auch plötzlich, Beten hat nur mit Jesus zu tun. Und Beten hat immer mit Jesus zu tun, ausschließlich mit Jesus zu tun. Und Jesus begegnet jedem so, wie er ist. Und Jesus hat Verständnis, wenn einer einschläft, aber nicht einschlafen wollte beim Gebet. Jesus hat Verständnis, wenn dann plötzlich 1000 andere Gedanken durch den Kopf gehen, aber er wollte das nicht. Verstehst du? Da müssen wir einfach auch lernen, hier eben auch, ich habe jetzt einfach mal so ein paar Dinge rausgenommen, also müssen wir lernen, in diesen Dingen hier zu unterscheiden zwischen treu und wahr. Was ist Treue und was ist wahr? Und ich will in beiden Richtungen, will ich stimmig sein. So, ganz zum Schluss, Johannes sagt in Offenbarung 19, dass die Welt einmal vor der Erfüllung dieser Verheißung steht. Dass die Welt erfüllt wird von diesem, nicht mehr von dem Gegensatz, von diesen Gegensätzen erfüllt ist, wie die Welt heute besteht, sondern dass die Welt einmal eine Welt sein wird mit treu und wahr. Johannes sieht nämlich plötzlich, wie sich der Himmel öffnet. Ich sage jetzt nur, was der Johannes sieht, ich lege das nicht aus. Also der Johannes sieht, wie sich der Himmel öffnet und wie plötzlich ein Reiter aus dem Himmel herausstürzt. Und dann kommen hinter diesem Reiter, kommt eine Schar, eine große Schar von Reitern kommen hinterher. Alle auf weißen Pferden. Und dann sagte Johannes, und dann wollte ich den Namen wissen von diesem Vorreiter, der da aus dem Himmel kam. Und dann sagt er, und sein Name ist treu und wahr. Das heißt, das Programm, das, mit dem er auf die Erde kommt, ist dieses Programm, das Programm des Heiligen Geistes, treu und wahr. Und du hast das heute schon und kannst heute schon danken dafür und kannst heute schon sagen, Herr, ich will heute schon ein Zeugnis sein von dem, was erst einmal sein wird in der Welt.
Herr Jesus, wir danken dir für diese Gelegenheit, vor dir still zu werden und diese Treue und Wahrheit bei dir abzuholen, uns beschenken zu lassen, weil du derjenige bist, der das schafft. Wir schaffen es nicht. Wir hängen immer auf der einen oder anderen Seite. Du bist treu und wahr und wahrhaftig und kannst es in unserem Herzen und in unserem Leben dann auch manifestieren. Wir danken dir für diese Gnade und danken dir für dein Wort. Amen. Amen.